Bonjour Wallonie, Südbelgien entdecken. Belgien hat einen deutschsprachigen Teil, der politisch auch noch zur Wallonie gehört? Echt jetzt? Für viele Menschen ist das erst einmal überraschend. Warum das so ist und was Ostbelgien eigentlich ausmacht, darüber unterhalte ich mich heute mit Dr. Nicolas Williams, Leiter des Zentrums für ostbelgische Geschichte in Eupen. Hallo Nicolas.
Hallo, guten Tag.
Sag mal, bevor wir hier voll ins Thema einsteigen, ich habe so ein bisschen gespickt und deine Vita auf der Homepage gelesen und du bist ziemlich viel in Europa rumgekommen. Bevor du in Ostbelgien deine Heimat gefunden hast, habe ich das richtig verstanden? Woher kommst du eigentlich?
Gebürtig komme ich aus der Nähe von London, Grafschaft Surrey. Aufgewachsen bin ich in Ludwigsburg bei Stuttgart. Studiert habe ich in Heidelberg und Aberystwyth, also walisische Westküste. Promoviert habe ich dann in Saarbrücken, Cambridge und Paris. Also in neuester Geschichte, und zwar zur Evakuierung des deutsch-französischen Grenzraums 1939. Und dadurch kam eben schon bereits diese Affinität zum deutsch-französischen Grenzraum. Es ist auch so, dass ein Teil meiner britischen Familie, die hat also auch noch einen französischen Zweig. Das heißt, also so ein bisschen europäisch verwurzelt war ich auch schon vorher. Meine Frau habe ich durch das Promotionsprojekt kennengelernt, die ist Französin. Eine Zeit lang habe ich mich dann auch noch ziemlich so für, ich sag mal, den spanisch-lateinamerikanischen Raum interessiert. Habe da über Kuba ein Buch geschrieben und bin aber dann irgendwann bei sozusagen deutsch-französischen Grenzräumen hängen geblieben und dann wie die Jungfrau zum Kind eben irgendwann zum belgischen Grenzraum gekommen.
Da sind wir jetzt auch gleich bei meiner ersten Frage. Also ein Zipfel Belgiens, wenn wir das jetzt mal so auf der Karte sehen, für alle, die jetzt wirklich nicht wissen, wo das ist, also ganz im Osten, ganz rechts auf der Karte, ist ja gar nicht so groß, dieser Zipfel, ne? Wie kam es historisch dazu, dass Belgien jetzt auch noch einen deutschsprachigen Raum hat?
Es gab auch schon, bevor dieses Gebiet zu Belgien kam, ein paar Gemeinden, die eher deutschsprachig waren, also vor allem bei Arlon in der Provinz Luxemburg, aber eben auch hier in die sogenannten altbelgischen Gemeinden, wie beispielsweise Balen und Welkenraad, in der also auch eine deutschsprachige Bevölkerung war. Und wenn man à la Longue Durée diese Gegend betrachtet, dann war das ja schon immer ein Raum, in dem sich eigentlich verschiedene Sprachen und Dialekte so ein bisschen vermischt haben und wo die Grenze nicht immer ganz geradlinig verlaufen ist, also auch im historischen Herzogtum Limburg. Aber sozusagen das eigentliche Ostbelgien, wie wir es heute kennen, das kam durch den Versailler Vertrag von Deutschland zu Belgien. Dazu muss man ein kleines bisschen ausholen.
Gib uns noch eine Jahreszahl für alle, die den Geschichtsunterricht, die da nicht aufgepasst haben.
Das war 1919 de facto und 1920 de jure mit Inkrafttreten des Versailler Vertrags. Also man muss dazu ein kleines, also das ist eben das Gebiet, das haben manche im Geschichtsunterricht vielleicht doch eben schon mal gehört, dass sie als Eupen-Malmedy kennen. Wobei, jetzt müssen wir ein kleines bisschen ausholen. Malmedy selber war eigentlich schon immer eher französischsprachig bzw. wallonischsprachig. Und das Gebiet war ja auch noch nicht immer bei Deutschland bzw. bei Preußen, sondern das kam erstmal zu Frankreich im Zuge der revolutionären Eroberung, war also ab 1794, 95 erstmal Teil Frankreichs, dann eben nach der Niederlage Napoleons und dem Wiener Kongress, also ab 1815 kam das Gebiet dann eben zu Preußen, und die Gegend, also Malmedy und die Gegend rund um Malmedy, war eher französischsprachig bzw. wallonischsprachig. Eupen hingegen war tatsächlich deutschsprachig. Und der Grund, warum dieses Gebiet zu Deutschland kam, dazu muss man wissen, die deutschen Truppen, die im August 1914 in Belgien eingefallen sind, die haben sich nicht unbedingt ganz völkerrechtskonform verhalten, sondern die haben eben in etlichen Orten ziemlich viele Zivilisten massakriert, weil sie eine massive Panik hatten vor sogenannten Freischärlern bzw. Franc-Tireuren, und behaupten, behauptet haben, es gäbe eine organisierte Kampagne der belgischen Regierung, um eben den deutschen Besatzern in den Rücken zu fallen, was tatsächlich, wenn es so gewesen wäre, völkerrechtswidrig gewesen wäre. Und daraufhin haben die eben in entsprechenden Racheaktionen dann in etlichen Ortschaften, besonders bekannt ist natürlich Dinant, wo sie also um die 700 Menschen massakriert haben, darunter Frauen und Kinder. Und ja, sie haben die Universitätsbibliothek in Löwen angesteckt, obwohl also die historische Forschung eigentlich gezeigt hat, das waren eher eigene Truppen, die da geschossen haben, die wahrscheinlich auch nicht ganz nüchtern waren. Und natürlich haben auch die belgischen, hat auch die Besatzung Belgiens da eine Rolle gespielt. Und da hat eben in nationalistischen Kreisen rund um das Comité de Politique Nationale, um den Schriftsteller Pierre Nanton, gesagt, okay, als Ausgleich dafür, wenn der Krieg gewonnen ist, wollen wir Gebietsabtretungen von Deutschland haben. Die haben sich eben dann darauf berufen, dass bei der Gründung Belgiens etliche Gebiete nicht zu Belgien gekommen sind, die aber eigentlich historischerweise eigentlich aus ihrer Sicht zu Belgien hätten gehören sollen. Das wäre dann zum Beispiel fast das gesamte Rheinland gewesen. Also man hat dann eben den Rhein sozusagen als natürliche Grenze gesehen. Damit konnten sich die Belgier dann in Versailles nicht durchsetzen, insbesondere gegenüber den Briten und Amerikanern nicht. Die Franzosen waren für diese Gebietsforderungen vorsichtig gesprochen, deutlich aufgeschlossener. Ja, muss einen nicht wundern. Ich meine, der Erste Weltkrieg, wo haben die ganzen großen Zerstörungen an der Westfront stattgefunden? In Belgien und Frankreich. Das waren also massive Zerstörungen, die da stattgefunden haben. Und Belgien hat dann eben gesagt, naja, zumindest wollen wir mal als Ausgleich ein paar Waldgebiete haben, die uns in Flandern verloren gegangen sind. Und da war dann eben das bewaldete Gebiet rund um Eupen ziemlich interessant. Und wiederum den Süden hatte man vor allem aus strategischen Gründen haben wollen, weil da eben der Truppenübungsplatz war, beziehungsweise ist in Elsenborn. Und man wollte eben verhindern, dass der nochmal als Aufmarschgebiet für den künftigen deutschen Überfall Belgiens genutzt werden kann. Und dazu muss man obendrein noch sagen, wenn ich sage, ein völkerrechtswidriger Überfall Belgiens 1914, Belgien war ja neutral. Und Belgien war aber nicht auf eigenen Wunsch hin neutral, sondern als Belgien völkerrechtlich anerkannt wurde, im Vertrag von London von 1839, da hat man Belgien diesen Neutralitätsstatus aufgezwungen. Das heißt, de facto war Belgien eigentlich nur teilsouverän in seiner Außenpolitik, konnte also zum Beispiel kein militärisches Bündnis mit Frankreich schmieden, weil man eben gesagt hat, ihr müsst aber neutral sein. Und diese Neutralität hat dann ausgerechnet ein Signatarstaat des Vertrags von London, nämlich Deutschland, auch ein Garantiestaat, nicht respektiert. Und entsprechend gab es dann eben in Belgien schon natürlich den Wunsch zu sagen, also dafür wollen wir einen Ausgleich haben. Verkürzt gesagt, das bewaldete Gebiet hier im Alpener Land, den Herzogenwald und eben den Süden rund um Elsenborn, um zu verhindern, dass nochmal so ein Truppenaufmarsch stattfinden kann, von dem aus dann deutsche Truppen in Belgien einfallen. Es wurde dann eine sogenannte, ja, es war eben keine Volksbefragung, sondern es war ein Public Expression of Opinion. Die Leute konnten sich in Listen eintragen, wenn sie was gegen diese Übernahme, also Landübernahme hatten, beziehungsweise völkerrechtlich muss man von einer Zession sprechen. Da haben sich aber nur knapp 300 Leute
Ich
eingetragen.
meine, ist doch eigentlich auch kein Wunder. Erstens kann jeder lesen, dass man dagegen ist. Das glaube ich nicht so gut fürs weitere Zusammenleben, ne? Und das andere ist, wenn sich die Deutschen da wirklich so daneben benommen haben, das ist jetzt mal die Untertreibung. Kein Wunder, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass dann auch die öffentliche Meinung nicht mehr so pro-deutsch war, oder?
Die öffentliche Meinung hat Deutschland im Ersten Weltkrieg ziemlich früh verloren. Also es gab natürlich hat die Alliierte oder die Propaganda der Entente-Mächte, die sogenannte Rape of Belgium, maximal möglichst ausgeschlachtet, aber eine noch größere Rolle in der öffentlichen Meinung hat dann natürlich das Versenken der Lusitania 1915 gespielt. Damit haben aber die Deutschen natürlich den Entente-Mächten alle Karten in die Hände gegeben. Es gab dann den deutschen Versuch, ein Weißbuch zu erstellen, um zu sagen, nein, also wir sind hier in Wirklichkeit tatsächlich provoziert worden, aber da hatte Deutschland den Kampf um die öffentliche Meinung längst verloren.
Also, worum es mir geht, ist, die Leute, die Menschen, die in diesem Gebiet gelebt haben, hatten dann offensichtlich auch gar nichts dagegen, zu Belgien zu gehören.
Na, das würde ich so nicht sagen. Also die Menschen hier haben sich natürlich als Deutsche gefühlt und also ich glaube, wenn sie eine wirkliche Volksabstimmung durchgeführt hätten, dann hätten die nicht mehrheitlich sich für Belgien entschieden. Also die Menschen hier haben sich, Stand 1919, 20 mehrheitlich natürlich als Deutsche gefühlt, waren sie ja auch bisher gewesen. Sie hatten keinen Grund anzunehmen, dass sie irgendwas anderes waren. Und es hat keiner gesagt, oh, wir haben den Belgiern aber richtig übel mitgespielt. Dann akzeptieren wir jetzt mal, dass wir das Opfer eingehen, Belgier zu werden. So hat natürlich niemand gedacht.
Das wäre jetzt übrigens eine super Überleitung zu einer meiner nächsten Fragen. Ich springe ein bisschen. Ich muss dir irgendwann noch mal so ein paar statistische Daten aus dem Kreuz leiern. Aber jetzt ist eigentlich der Moment, wo ich dich auch fragen wollte, wie ist das heute? Ja, es ist jetzt ja nur, ne, gut 100 Jahre her, etwas mehr. Wie empfinden sich die deutschsprachigen Ostbelgier? Wie ist die Bindung zu Deutschland oder zu Belgien?
Du hast es ja gerade sehr richtig gesagt, deutschsprachige Belgier. Ja, das ist dann auch die Bezeichnung, die die meisten Leute hier für sich selber wählen würden. Wenn man hier einen richtigen Sturm im Wasserglas haben möchte, dann macht man das, was neulich ein Abgeordneter der wallonischen Partei Defi gemacht hat und sagt in der Kammer, die Menschen hier seien deutschsprachige Wallonen. Das war eine Formel, die noch nie richtig gut funktioniert hat. Da wehren sich die Menschen sehr klar gegen, die sagen sie, wir sind keine Wallonen. Aber was ursprünglich mal ein Formelkompromiss war, nämlich zu sagen, wir sind deutschsprachige Belgier, das ist inzwischen, glaube ich, wirklich Teil der Identität geworden. Also es gab zum Beispiel mal vor einem Jahr oder so, hat jemand in einer der Eupener Facebook-Gruppen gepostet, ja, was seid ihr denn jetzt eigentlich, Deutsche oder Belgier? Oh, das war diplomatisch vorsichtig sehr ungeschickt. Also die allermeisten Menschen hier empfinden sich als Belgier. Wenn jetzt bald wieder Fußball-WM ist, dann wird man hier wahrscheinlich mehr Belgien-Fahnen sehen, als man drüben in Deutschland Deutschland-Fahnen sehen wird. Also
Schöner Indikator, sehr schöner
sehr
Indikator.
schöner Indikator. Und es ist gar nicht selten der Fall. Also man sagt ja so ein bisschen klischeehaft hier über die Menschen. Viele, die also dem Fußball folgen, sind zwar Fans von deutschen Vereinen, aber sobald es internationale Turniere sind, unterstützen sie natürlich die Roten Teufel, also die belgische Nationalmannschaft. Das ist ganz klar. Und das hat sich im Laufe der Jahrzehnte auch wirklich so verankert in der Bevölkerung. Ich kenne nicht einen einzigen Ostbelgier, der sagen würde, ah, ich bin irgendwie Deutscher geblieben. Da kenne ich wirklich nicht einen.
Ich meine, ganz ehrlich, wenn du als Ostbelgier partout darauf bestehen würdest, ich bin Deutscher, da gehst du über die Grenze und dann machst du das.
Das
Dann
kannst du
gehst du halt nach
machen.
Deutschland, ne? Kannst
Ja,
du ja
dann gehst du
machen.
nach Deutschland.
Ne?
Kannst du machen, die Grenze ist offen.
Ja.
Kenne ich aber keinen, der das macht, weil dazu muss man auch noch mal kurz ausholen und sagen, natürlich gab es in der Zwischenkriegszeit, es gab die Heimattreue Front und die hatte auch signifikante Unterstützung. Es ist ein bisschen Spekulation zu fragen, wie wäre eine Volksabstimmung, wenn sie offen gewesen und frei gewesen wäre, wie wäre die ausgegangen, wie wäre sie 1920 ausgegangen, wie wäre sie 1930, wie wäre sie 1940 ausgegangen. Wirklich gefragt worden sind die Leute ja nicht, auch eben nicht, als sie dann von Deutschland besetzt wurden und von 40 bis 44 eben tatsächlich wieder Deutsche waren. Aber ich würde sagen, spätestens mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist der Drops gelutscht. Die Leute haben ja die massive Gewalt erlebt. Die Leute haben dann auch erlebt, einerseits eine ziemliche Belgisierungspolitik, die so eben in der Zeit von 1920 bis 1925 unter dem Gouverneur Hermann Balz ja eben nicht stattgefunden hat. Also nach dem Zweiten Weltkrieg galt die Devise, ein guter Belgier spricht Französisch. Ja. Das haben natürlich auch die Flamen nicht besonders gerne gehört. Aber das wurde dann nach und nach auch wieder gelockert. Na, es gab dann den deutsch-belgischen Ausgleichsvertrag und dann eben natürlich auch den Europäisierungsprozess. Dadurch sind die Leute hier, haben nach und nach wirklich auch eine belgische Identität angenommen. Und sie haben ja auch gemerkt, dass ihre Rechte zunehmend respektiert und auch geschützt werden. Da gab es erst die Sprachgesetzgebung von 1962, dann eben die Sprachgebiete ab 1963, dann gab es die Autonomie ab 1973 mit einem eigenen Parlament. Das hatte zwar erstmal noch nicht viel zu melden, aber hat ja im Laufe der Zeit auch immer mehr Befugnisse bekommen. Die eigene Regierung ab 1983, also die sechs belgischen Staatsreformen, in deren Zuge die Leute ja zunehmend auch gemerkt haben, es ist kein Widerspruch, deutschsprachig und Belgier zu sein, sondern dann bist du eben deutschsprachiger Belgier und das ist auch gut so.
Ich meine, ich erzähle ja gerne, wenn mich Leute da dazu befragen, dass sie sagt, die deutschsprachigen Belgier mag im Grunde genommen jeder in Belgien, was die einzigen sind, die keinen eigenen Staat haben wollen. So,
Ja, es gibt
weißt du,
ja
was
eine
ich
schöne.
meine, ne? Also
Ja, es
die
gibt es.
deutschsprachigen Belgier sind nicht die, die sagen, oh, und jetzt, da gibt es, glaube ich, wenig Irre, die meinen, sie müssten sich unbedingt lossagen.
Da gibt es hier keine Bestrebung. Ich würde auch sagen, ich glaube nicht, dass eine Mehrheit der Wallonen einen eigenen Staat wollen. Und wenn
Nee,
die
aber es gibt
Mehrheit der
immer wieder mal
Flamen das.
Leute, die sowas sagen und weißt du weißt ja, wie es ist, extreme Meinungen finden auch eher mal einen Weg in die Medien, ne, weil das halt spannend ist, ne? Und ich meine, das hörst du doch im deutschsprachigen Belgien nie, dass die sagen, hier, wir wollen jetzt hier unseren eigenen Staat machen.
Nee, aber man muss natürlich auch immer vorsichtig sein mit diesen Klischees, ne? Also auch was den flämischen Nationalismus angeht, es ist ja immer die Frage, wollen die ein komplett unabhängiges Flandern oder stellen die sich eher ein weitgehend autonomes Flandern in einer Art belgischen Konföderation nach Schweizer Vorbild vor? Und im Moment geht die Debatte ja eher in die Richtung, der föderale Regierungschef Bart De Wever ist ein flämischer Nationalist, der sich eben jetzt auf einmal in der seltsamen Rolle sieht, dass er am belgischen Nationalfeiertag neben dem König steht und die Brabançon, also die belgische Nationalhymne, eigentlich
Meine,
mitsingen muss. Ne?
ja.
Also insofern leben wir schon in interessanten Zeiten. Aber du hast vollkommen recht. Es gibt ja das Buch Die letzten Belgier über Ostbelgien, eben von einem Flamen geschrieben. Und die letzten Belgier ist natürlich doppelt zu verstehen im Sinne von die letzten, die überhaupt noch Bock haben, wirklich Belgier zu sein. Und aber auch die letzten, historisch gesehen, die Teil Belgiens geworden sind. Beides ist richtig. Es gibt so gut, es gibt niemanden in Ostbelgien, der sagen würde, es liegt aber natürlich auch dran an der Größe des oder der
Ja.
Nichtgröße des Landesteils mit 80.000
Du, ich
Leuten.
sage das auch immer mit einem Augenzwinkern, aber hier,
Ja.
jetzt hast du gerade eine Zahl gesagt und das wäre nämlich das nächste gewesen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz nochmal erklären, wie viele deutschsprachige Belgier gibt es denn?
Um die 80.000 und damit 0,7% der Bevölkerung des Landes.
0,7%. Okay. Und wenn du jetzt ganz spontan in drei Sätzen sagen solltest, was unterscheidet denn Ostbelgien von Deutschland? Ich meine, ganz ehrlich, man fährt über die Grenze, man merkt, dass man woanders ist, ne? So einfach mal so ganz emotional aus dem Bauch. Wo ist der Unterschied?
Ich frage erst mal zurück, was empfindest du denn als anders?
Ich sehe die Architektur sofort. Die Häuser sehen anders aus. Das ist, wenn, selbst wenn du an der Autobahn lang fährst. Und die Frittenbudendichte wird mehr. Gut, das ist jetzt auch ein bisschen plakativ. Die Leute sind ein bisschen anders, finde ich. Ich kann dir gar nicht so genau sagen, warum und wie. Und das ist kein riesiger Unterschied, aber es gibt einen.
Also ich denke, dadurch, dass natürlich die Leute jetzt auch schon ziemlich lange in Kontakt mit Belgien und in erster Linie natürlich auch mit der Wallonen, aber in zweiter Linie auch mit Leuten aus Brüssel, Hauptstadt und Flandern sind, die Leute sind im Großen und Ganzen ein kleines bisschen entspannter.
Ja,
Also
definitiv, ja.
eine gewisse Entspannung ist ihnen durch ihr rheinländisches Erbe ja ohnehin schon mitgegeben. Also es gibt eine höhere Bereitschaft, mal fünfe gerade sein zu lassen. Die Leute sind im natürlichen Sinne ein bisschen europäischer, weil die allermeisten Leute schon mal vorneweg mindestens zwei Sprachen sprechen. Die meisten sprechen eher drei oder vier, ne, wenn man dann noch das Englische und das Flämische bzw. Niederländische dazu rechnet. Also in diesem Austausch mit verschiedenen Gruppen und Sprachgruppen, ja, hat sich die Mentalität ein klein bisschen verändert und sie haben ein paar typisch belgische Besonderheiten angenommen. Also wenn ein Wallone über ein Wochenende nachdenkt und sich überlegt, wohin möchte ich hinfahren, dann gibt es immer so die belgische Küste als Sehnsuchtsort. Ja? Und das haben die Leute hier auch durchaus. Ne? Also ich glaube, es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass jemand selbst aus Raren sagen wird, ich fahre übers Wochenende an die Küste, als dass jemand aus Aachen auf die gleiche Idee kommt.
Stimmt, ja, da hast du auch recht, ja. Du, das ist auch, ist natürlich schwer zusammenzufassen, aber ich glaube, was mir einfach auch ein bisschen wichtig ist, in dem Podcast näher zu transportieren, das ist eben nicht einfach nur, du fährst 20 Kilometer weiter und alles ist gleich. Es ist es eben nicht. Und es ist eben auch ganz spannend, diese Mischung, also für mich, ne, zu erleben. Apropos, du hast vorhin erwähnt, ihr habt auch eine eigene Regierung seit 83, 84 irgendwie, ne? Und da habe ich mal was gehört, das fand ich total spannend. Ihr habt da dieses Projekt des Bürgerdialogs. Das gibt es ja bei uns nicht. Hast du da mal so zwei, drei Sätze dazu?
Wenn du da jetzt mehr hören wolltest, würde ich dich natürlich an meine Kollegin Anna Stürs verweisen, die den Bürgerdialog als Sekretärin leitet. Grundsätzlich ist der Bürgerdialog ein Instrument der deliberativen Demokratie, um es in den etwas sperrigen, in der etwas sperrigen Terminologie von Jürgen Habermas zu sagen.
Was ist denn das? Also ich glaube, die meisten Deutschen können damit, wissen gar nicht, was das ist.
Deliberative Demokratie oder
Nee,
Bürgerdialog?
nein, der Bürgerdialog.
Das ist eine Versammlung aus mehr oder minder zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern, die über politische Themen beraten können. Also die haben dann so eine, einerseits kommen die Vorschläge zu den Themen, über die sie beraten sollen, aus der Bevölkerung. Und dann können die aber auswählen. Also zum Beispiel eines der Themen, über die jüngst gesprochen wurde, war das Thema Pflege im Alter. Und das sind eben zufällig ausgewählte Leute aus einem ziemlich großen Pool natürlich, die dann zu den Themen beraten, konkrete Empfehlungen formulieren. Und diese Empfehlungen werden dann, also darüber muss das Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft dann eben diskutieren und hat natürlich zumindest moralisch gesehen auch einen Auftrag, wenn möglich, solche Vorschläge umzusetzen. Und der Gedanke dahinter ist natürlich, dass man versucht, die Demokratie um eine weitere Säule zu erweitern, um sie tatsächlich bürgernah zu machen. Denn gewählte Vertreter, natürlich sind die demokratisch gewählt, aber die sind natürlich dann auch Teil einer eigenen Bubble, wie man neudeutsch sagen würde. Und da können sie noch so sehr, und ich meine, wir haben ja hier im PDG, also Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft, den Vorteil, die allermeisten Parlamentarier sind ja trotzdem nur Teilzeitparlamentarier. Das heißt, sie haben ja trotzdem noch einen Beruf, in dem sie auch einer Arbeit nachgehen und sind also insofern natürlich per se auch schon mal noch mehr in Kontakt, mit normalen arbeitenden Menschen, als es so mancher Vollzeitpolitiker ist. Aber es ist eben ein weiterer Versuch, politische Themen und Debatten stärker an den tatsächlichen Willen der Bevölkerung rückzukoppeln, um zu verhindern, dass das Ganze gar zu sehr abhebt.
Das finde ich total spannend. Das wäre echt meine eigene Folge wert. Leider haben wir aber gar nicht so viel Zeit. Ich gucke hier gerade auf die Uhr und denke, oh mein Gott, das ging jetzt richtig schnell, ne? Ich muss dir unbedingt noch ein paar touristische Tipps aus dem Kreuz leiern, weil du weißt, unsere Hörerinnen und Hörer, die wollen ja auch gerne nach Belgien fahren, die wollen auch gerne zu euch fahren. Und mich würde jetzt mal interessieren, gerade weil du eben nicht originär aus der Region stammst, hast du die ja auch mal entdecken müssen, ne? Irgendwie so für dich. Und Kinder hast du auch, das heißt, ihr seid sicherlich auch ab und zu mal unterwegs. Da würde mich mal interessieren, was findest du, sollte man bei euch in der Region gesehen haben?
Also natürlich gehört zu den Klassikern, einen Ausflug hier ins Hohe Venn zu machen, auf diesen berühmten Holzstegen zu laufen. Da oben finden sich natürlich jede Menge Wanderrouten, hervorragende kulinarische Möglichkeiten. Also sowohl sozusagen im französischsprachigen wie auch im deutschsprachigen Teil, also ob man da in der deutschsprachigen oder französischsprachigen Eifel unterwegs ist. Es gibt die höchste Brauerei Belgiens, Belgian Peak Beer, mit einem schönen kleinen Spielplatz. Die haben auch Wanderrouten, wo man lang gehen kann mit Karten. Es gibt, ja, wenn man da hinfährt, dann kommt man zum Beispiel in Surbrot auch vorbei. Da steht ein wunderschönes Denkmal, das jeden historisch Interessierten begeistern wird. Da sieht man also die Wölfin, die Romulus und Remus säugt. Und es wurde also errichtet nach dem Ersten Weltkrieg vom Club Wallon, also dem sozusagen kulturellen Interessensvereinigung der Wallonen. Und es sollte symbolisieren, also die Wölfin, die Romulus und Remus, die lateinische Zivilisation in Verteidigung gegen die barbarischen teutonischen Horden einimpft. Es gibt schöne Ausflugsziele, aber auch hier natürlich im Eupener Land. Ich empfehle jedem mal einen Besuch bei meiner Kollegin im Töpfereimuseum in Raachen, um zu sehen, wie eben auch schon in der frühen Neuzeit die Wirtschaft hier funktioniert hat. Ich empfehle jedem einen Besuch im Eupener Stadtmuseum, um die Geschichte der Eupener Tuchindustrie zu erleben. Ich empfehle gerne auch einen Besuch in den anderen Museen, also im Bergbaumuseum, im Museum Vieille Montagne in Kelmis, im Schieferstollen Recht, wo man also ein wunderschönes ehrenamtlich aufgebautes Museum, wo man also den Schieferabbau in der frühen Neuzeit erleben kann und natürlich das sehr liebevoll gestaltete Museum in St. Vith zwischen Venn und Schneifel, wo man dann auch sehen kann, was der Bau der Fennbahn hier bewirkt hat im 19. Jahrhundert. Ansonsten gibt es natürlich tolle Freizeitmöglichkeiten mit den Seen, die wir hier in der Gegend haben. Wir haben die Wesertalsperre hier in Eupen. Wir haben die Seen in Büttchenbach, also mit dem Fantastic Beach. Wir haben den See in Roberville. Da kann man also wunderbar auch schwimmen gehen, segeln gehen und sich kulinarisch verwöhnen lassen. Also für alle Naturliebhaber, aber ich habe ja gerade auch ein paar städtische Möglichkeiten mit den Museen genannt, gibt es hier natürlich tolle
Das
Entdeckungsmöglichkeiten.
klingt so, als könnte man, egal ob Sonnenschein oder Regen, ne? Das finde ich gar nicht
Ja, und
schlecht.
bei dem Wetter, das wir hier in der Gegend haben, ist es immer ganz gut für beide Möglichkeiten zu planen. Das muss man ehrlicherweise dazu
Das
sagen.
wird der Grund sein, warum ihr so viele Museen habt.
Nein, das ist, weil unsere Geschichte so reich ist.
Ja, das musst du jetzt sagen. Und ich muss
Nein,
das
das
nicht.
muss ich nicht. Ich werde nicht dafür bezahlt.
Du hast mir ja eigentlich den absolut super guten Übergang gemacht zum Thema Museum, weil du selber bist ja Leiter eines Museums und so bin ich ja auch auf dich gekommen, ne? Nein, bist du nicht?
Das Zentrum für Ostbelgische Geschichte, wenn ich unsere Aufgaben mal in einem Satz beschreibe,
Ja.
dann ist es, wir hören da an, wir fangen da an, wo ein Archiv aufhören muss.
Okay, ich habe online sehr viel auf eurer Webseite gelesen und bin automatisch davon ausgegangen, dass das quasi auch ein Museum ist, wo ich reinlaufen kann.
Wir sind, wenn du so willst, wir sind natürlich so ein bisschen ein virtuelles Museum. Also unsere Aufgabe ist die Darstellung und Vermittlung der ostbelgischen Geschichte, vor allem im virtuellen Raum. Ja, natürlich machen wir auch Präsenzaktivitäten, aber das sieht dann eher so aus, dass ich zum Beispiel anbiete, dass ich meinen Workshop in der Schule hier mache. Wir haben auch unglaublich viele Anfragen, gerade, ne, also dieses Gespräch ist jetzt nicht untypisch, auch sowohl von Medien wie auch von Bürgern und Bürgerinnen aus dem In- und Ausland. Da vermitteln wir immer weiter und manche Anfragen bearbeiten wir auch selber oder die meisten eigentlich. Aber bisher gibt es eigentlich nicht wirklich physisch einen Ort. Also wir haben
Okay.
einfach nur Büroräumlichkeiten. Es kann sein, dass sich das in der Zukunft mal ändert. Da möchte ich jetzt aber nicht zu viel
Du,
vorgreifen, weil das
das ist
Gespräch soll gerade
wunderbar.
im
Ich
Hintergrund stattfinden.
sag unseren Hörerinnen und Hörern unbedingt mal bei euch auf die Webseite gehen. Das ist www.geschichte.be. Also
Viel
BE wie
einfacher geht
Belgien.
nicht, ne?
Ja, einfacher geht's. Habe ich auch gedacht. Da wart ihr richtig schnell offensichtlich mit dieser Adresse. Die ist richtig super. Und die ist auch ganz toll. Also ich habe wirklich sehr viel gelesen und auch ganz viel Neues gefunden. Sag mal jetzt nur so am Rande, wenn ich jetzt hier jetzt zum Beispiel jemand zuhört, der ist Lehrer aus, sage ich mal, der Grenzregion oder gar nicht so weit weg und der hat jetzt Interesse an so etwas, wo du gesagt hast, ihr geht auch mal in eine Schule. Macht ihr das auch in Deutschland?
Selbstverständlich.
Ja.
Also in unserem Geschäftsführungsvertrag mit der Regierung steht, dass wir vornehmlich sozusagen für die Gemeinden Ostbelgiens da sind, aber auch im Grenzraum darüber hinaus. Ich würde genauso natürlich in eine französischsprachige Klasse in der Wallonie gehen. Das haben wir auch schon gemacht, so ist es nicht. Also da ist es jetzt noch nicht so, dass die Anfragen so zahlreich sind, dass ich anfangen muss zu
War jetzt nur
filtern.
so eine Idee, weil ich
Ja,
weiß,
genau.
dass wir doch ein ganz unterschiedliches Publikum haben
Das
und das.
Einzige, wo ich immer bremsen muss und sagen, also was wir nicht machen, das ist, jemand hat irgendwie jetzt was, ein Projekt zu Ostbelgien gemacht und sagt, könnt ihr mal bitte das Endergebnis prüfen? Ne? Denn das kommt immer wieder vor, aber da sage ich, wir sind keine Prüfstelle für ostbelgische Literatur, und wir machen auch kein Lektorat, ne? Denn es gibt Menschen, die leben davon und die verdienen damit auch ihr Geld.
Ja,
Ja?
natürlich,
Also sowas mache ich nicht. Aber immer dann, wenn jemand vor allem am Anfang eines Projekts steht und sagt, ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht, dann und ich wüsste gerne, wo kann ich denn mal anfangen? Das ist ein perfekter Zeitpunkt, um uns zu kontaktieren. Und dann sagen wir, da hast du was, da hast du was, da hast du was, hier hast du das richtige Buch, da hast du den richtigen Archivbestand, da hast du den richtigen Ansprechpartner in einem Museum vor Ort oder vielleicht auch in einer ehrenamtlichen Geschichtsgruppe. Die Geschichtsarbeit hier ist auch sehr, sehr, sehr reich besetzt an Ehrenamtlichen, die das machen.
Gut, dann
Und
fassen wir mal zusammen, wer sich für ostbelgische Geschichte interessiert, der ist bei euch auf jeden Fall richtig
bei uns auf
erstmal,
jeden Fall
ne?
richtig. Und wenn wir nicht selber ihm weiterhelfen, dann wissen wir auf jeden Fall, wer ihm weiterhelfen kann.
So, und jetzt, wir sind nämlich schon weit über der Zeit. Das ging unheimlich schnell. Ich hätte drei Podcasts draus machen sollen. Aber nun gut, wir haben noch zum Schluss, wie immer, für unsere Hörerinnen und Hörer die kulinarische Hausaufgabe. Und da haben wir uns jetzt ja schon am Anfang, also bevor die Sendung wirklich gestartet hat, auch ein bisschen unterhalten. Und du hast etwas Außergewöhnliches mitgebracht, was sich ein ganz kleines bisschen mit der letzten Folge, na, ich will nicht sagen doppelt, aber in eine ähnliche Richtung geht. Welches Gericht findest du typisch ostbelgisch?
Na, selbstverständlich den Rehpfeffer. Also eine Art, wenn ich jetzt sage Rehgulasch, werde ich mich bei den echten Kennern natürlich schon wieder unbeliebt machen. Aber im Gegensatz jetzt zum Rehrücken kann man natürlich eben auch andere Fleisch oder andere Stücke vom Reh verwenden. Und der ist natürlich besonders beliebt in der kühleren Jahreszeit. Also wenn die Jagdsaison dann eben im Oktober beginnt. Und also auf Rehwild darf in der Wallonie im Oktober, November und Dezember dann darf das bejagt werden.
Gibt es da nicht auch im Mai eine Saison?
Ja, die hatten die Bockperiode. Also
Genau, das hatten wir nämlich im letzten Podcast für alle, die das interessiert. Da haben wir noch mal eine Extra-Folge gemacht mit Klaus Simon, der live in der Wallonie jagen war. Die könnt ihr euch dann auch anhören. Das passt dann sozusagen auch zu diesem Rezept oder halt das im Herbst noch mal aufgreifen.
ich sage jetzt mal, kulinarisch ist, wenn man im Mai jetzt einen Bock hat, ist der vielleicht für den Grill fast interessanter, vor allem mit diesen unglaublich hochsommerlichen Temperaturen, die wir im Moment gerade haben. Aber für die kühlere Jahreszeit ist der Rehpfeffer natürlich unbedingt mit einem guten belgischen Bier
Natürlich.
hochgradig empfehlenswert.
Wir halten das belgische Bier hier immer hoch, also ganz klar.
Aber Vorsicht, da muss ich jetzt die deutschen Hörer nochmal erinnern, belgisches Bier bitte trinken wie Wein, auch von der Menge her. Denn Deutsche machen gerne den Fehler und trinken belgisches Bier wie deutsches Bier und das Ergebnis ist nicht immer schön anzugucken.
Unsere Hörerinnen und Hörer sind da vielleicht sogar versiert, weil wir die ja schon seit vielen, vielen Folgen an das belgische Bier ranführen. Und meistens brauchen die auch kein Ranführen, das machen die ganz von selbst.
Das machen die von allein, ne? Da sind
Ja,
die selber groß.
das glaube ich auch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du uns so viel über Ostbelgien erzählt hast. Fand ich jetzt total interessant, war auch für mich ganz viel Neues dabei. Ja, und an euch da draußen. Schaut euch die Webseite an. Vielleicht wollt ihr danach ja auch dann direkt hinfahren. Ist ja jetzt auch das passende Wetter dafür. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche Informationen über die Wallonie und Ostbelgien gehört ja, rein theoretisch auch zur Wallonie.
Noch ja, vielleicht ändern wir das ja noch, kriegen wir das noch geändert, das wollen wir ja eigentlich.
Ja, du darfst es nicht vergessen, du bist jetzt hier in einem wallonischen Podcast. Dafür mache ich jetzt keine Werbung.
Aber ich denn, wir wollen die vierte Region Belgiens werden und wüssten gerne, warum das nicht gehen soll. Und das wird auch irgendwann gehen.
Das sehen wir dann und dann machen wir da eine neue Folge zu. Auf jeden Fall, wenn ihr noch irgendwelche Informationen sucht zu Ostbelgien oder zur Wallonie oder beides zusammen, dann www.visitvalonia.de wie Deutschland. In diesem Sinne, lieber Nikolas, vielen Dank und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Au revoir.
Tschöber.
Sagt man das so bei euch?
Ja.